Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, dass wir miteinander Gott feiern können. Und ich weiß nicht, wie ihr so bisher über den Sommer gekommen seid. Mit einigen war ich schon im Gespräch, von einigen habe ich gehört. Meine Wahrnehmung so ist einfach, ist vielleicht banal, aber ist doch meine Wahrnehmung, dass auch mit dieser ganzen Virusgeschichte, die uns dieses Jahr so umtreibt, dass jeder Einzelne da sehr unterschiedlichen Umgang damit hat. Einige haben irgendwie extra Ferien genossen, einige waren wirklich so an der Klippe und wussten nicht, wie es weitergeht, und die meisten irgendwo dazwischen. Gemeinden waren sehr herausgefordert, wir sind auch herausgefordert, und wir merken gerade so, okay, vieles geht. Ja, wir freuen uns, dass wir uns wieder sehen können. Wir freuen uns, dass Kindergottesdienst nächste Woche wieder losgeht mit gewissen Einschränkungen. Und die Pfadfinder haben wieder angefangen, und da tut sich wieder was. Und gleichzeitig sehen wir vielleicht die Zahlen und sehen, was so an Meldungen reinkommt, und merken, okay, die Geschichte ist noch nicht durch. Ja, und wir werden da noch ein Weilchen mit zu tun haben. Also am Anfang war vielleicht so der Gedanke im März, naja, jetzt machen wir mal 3 Wochen Pause, und dann ist schon wieder so, dann so ist es offensichtlich nicht. Und ich will da gar nicht so tief jetzt in diese Thematik reingehen, da will ich gar nicht drüber reden. Nur, was ich gemerkt habe und auch im Gespräch mit Leuten aus anderen Gemeinden, was so schwierig war, aber was ich auch einfach schwierig fand, also okay, keine Gottesdienste, kein gemeinsamer Lobpreis mit vielen Leuten, so, das ist schon hart genug. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn es soweit ist, dann gut, dann treffen wir uns halt in Kleingruppen irgendwie, und dann ging das auch nicht. Und am besten bleibst du ganz zu Hause und triffst überhaupt niemanden oder maximal 1-2 Leute. Und ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich habe so gemerkt, wie sehr unser, also ich bin auch auf Bühnen unterwegs, aber bin auch eigentlich introvertiert oder so. Ich muss auch nicht dauernd jemanden treffen, so. Ne? Ich meine, bei uns zu Hause ist so viel Getrubel, da freue ich mich auch mal, wenn keiner da ist. Und dann war plötzlich mit Homeoffice und Homeschooling waren alle da oder so, ganz, ganz ungewohnt für mich. Aber mir ist neu deutlich geworden, wie sehr unser Leben als Christen davon lebt, dass wir Gemeinschaft mit anderen haben. Dass wir in Beziehungen leben. Und eben nicht nur in Beziehungen möglichst immer mit den gleichen 2 Leuten, sondern auch mit mehr Leuten. Und uns da begegnen, uns da austauschen, Evangelium weitergeben und so weiter und so weiter. Und dass das jetzt so eingeschränkt war, ich meine, es geht jetzt wieder viel mehr, wir können auch schauen, wo, ja, einige der Kleingruppen haben schon angefangen, will euch da auch Mut machen, wo das möglich ist, dass wir da auch wieder in die Gemeinschaft gehen, so wie es jetzt eben geht. Und ich sag mal, ja, wir wissen auch nicht, was der Herbst noch bringt, aber lass uns dieses Zeitfenster mindestens nutzen, wieder in die Gemeinschaft reinzugehen. Und lass uns wahrnehmen, wie kostbar das ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Selbst da, wo wir uns nicht treffen können. Wir haben einige Geschwister, die einfach aus gesundheitlichen Gründen auch noch auf längere Sicht nicht kommen können werden. Ich habe gestern mit einem Bruder telefoniert. Er sagt, ja, einige wissen, wenn ich jetzt sage, wissen einige, ja, ich freue mich schon, wenn ich dann wieder in Gottesdienst kommen kann, wenn ich dann wieder meinen Dienst wahrnehmen kann und Kaffee kochen. So, einige wissen jetzt, wer das ist. Aber so, im Moment geht es noch nicht. Mit dem Kaffee, das lassen wir ja auch noch. Aber wir brauchen einander. Und auch wenn es jetzt erstmal mehr per Telefon noch ist und nur teilweise gemeinsam. Und Gott stellt uns in diese Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die steht übrigens auch da, wo wir uns dann mal nicht treffen können. Sagte gestern im Gespräch jemand. Was können wir jetzt lernen von Christen, die Verfolgung erleben? Ne? Die gar nicht die Freiheit haben, sich öffentlich zu treffen und so. Gut, die können sich heimlich treffen. Das ist eben jetzt in so einer Zeit auch nicht empfehlenswert. Aber wir stehen zusammen. Und ich möchte bei der Gelegenheit wieder in den Epheserbrief einsteigen. Ihr erinnert euch, dass wir da eine Reihe angefangen hatten, die jetzt über den Sommer pausiert hat, über die Ferien. Und da möchte ich wieder mit euch reingehen, und ihr könnt gerne mitlesen in Epheser Kapitel 4. Und ich lese die ersten 6 Verse. Und es geht darum, wie wir als Gemeinde, als Einheit leben. Es geht darum, wie wir als Einheit unterwegs sind. Epheser 4, ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, schreibt Paulus, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Amen. Hier, Paulus ermahnt uns, er fordert uns heraus, in Einheit zu leben. Und es geht los damit, dass er den, oder ich verändere hier die Reihenfolge von seinem Argument ein bisschen, aber ich fange sozusagen unten an mit dem Fundament. Er spricht über den Grund der Einheit. Es geht erstmal los, so ermahne ich euch nun. Wenn man so eine Einleitung hat, dann ist es immer gut, dann mal zurückzugucken. Weil das bezieht sich offensichtlich auf das, was er vorher gesagt hat, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ja, worum ging es denn da? Also so, ja, warum denn? Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Okay, welche Berufung ist denn das? Und Paulus schaut hier zurück auf die ersten drei Kapitel in diesem Brief und nimmt das sozusagen auf. Und nachdem wir das jetzt alles gesagt haben, und das ist jetzt nicht mehr so frisch für uns vielleicht, aber lass uns jetzt auch so leben. Das ist eigentlich, das findest du bei Paulus ganz oft. Ja, ihr seid das und das und das und jetzt lebt auch so. Macht irgendwie Sinn. Sei, was du bist. Ja? Er sagt uns nicht, irgendwas zu tun, als wenn wir irgendwas wären, was wir gar nicht sind, sondern in dem zu leben, was wir tatsächlich schon sind. Was sind wir denn? Können wir zurückschauen im Epheserbrief. Ganz am Anfang. Ja, Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Das ist 1 Vers 4, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind berufen dazu, alle, die wir zu Christus gehören, Kinder Gottes zu sein. Wir sind berufen, etwas zu sein, 1 Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also unser Leben soll Anbetung für Gott sein, soll Gott verherrlichen, dass er groß rauskommt. Wenn Leute uns angucken, dann sollen sie nicht sagen, oh Gott, sondern sie sollen sagen, gelobt sei Gott, was er in diesem Menschen gewirkt hat. Ich kenne den noch von früher. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir sind versiegelt worden. Er ist das Erbe, die Anzahlung auf unser Erbe in der Herrlichkeit. Und dann in Kapitel 2 sagt er, wir sind sein Werk, sein Kunstwerk, sein Meisterwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln, dass wir darin leben sollen. Also wir sind geschaffen, wir sind berufen dazu, mit guten Werken unterwegs zu sein, gute Dinge zu tun. Und dann, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, Kapitel 2, Kapitel 3, wir sind berufen zu einer Einheit. Und jetzt kommen wir hier schon der Sache näher. Wir sind die, die nicht zum alten Volk Gottes Israel gehören, sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, die auch irgendwie dabei sein dürfen, aber halt nicht richtig zu Hause, sondern Mitbürger der Heiligen, sagt Paulus, und Gottes Hausgenossen. Wir gehören zur Familie. Kapitel 3 spricht er über das Geheimnis des Evangeliums, was Gott ihm geoffenbart hat. Und da redet er sehr ausführlich drüber. Und das Geheimnis ist, dass die Heiden, also die nichtjüdischen Völker, Miterben sind mit dem Gottesvolk Israel. Das heißt, dass wir miteinander ein Volk sind, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir eins sind vor ihm aus allen Völkern. Und wir haben darüber gesprochen, das betrifft nicht nur jüdische und nichtjüdische Völker, sondern das betrifft, dass er seine Gemeinde heute baut, so wie wir das hier so ein kleines bisschen sehen können, mit Menschen aus den unterschiedlichsten Völkern, aus den unterschiedlichsten Hintergründen, aus den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen, Altersgruppen, Gehaltsklassen etc. etc. Er stellt uns zusammen, er fügt uns zusammen zu einer Gemeinde. Und für diese Wahrheit geht er sogar ins Gefängnis. Er stellt sich hier nochmal vor als der Gefangene im Herrn. Und wir hatten das gesehen, dass Paulus überhaupt im Gefängnis gelandet war, hatte viel mit dieser Botschaft der Einheit zu tun. Dass er in Jerusalem dann öffentlich erklärt hat, dass Gott ihn zu den Nichtjuden sendet, kam nicht so gut an und hat wesentlich dazu beigetragen, dass er eingesperrt wurde. Und jetzt geht er hier in Kapitel 4 tiefer rein und sagt, diese Einheit ist eben nicht irgendwie nur eine Idee. Also Jesus hat sich überlegt, es wäre doch schön, wenn wir alle beieinander sein könnten, probier doch mal, ob das klappt oder so. I have a dream, gut, dieser Traum, den da mal jemand hatte, der war auch biblisch begründet. Aber so, es ist nicht irgendeine Theorie, irgendeine Ideologie. Und jetzt sorgt doch mal dafür, dass die Wirklichkeit wird. Nein, Jesus hat das getan. Er hat diese Einheit geschenkt. Er hat dieses neue Volk geschaffen aus allen Völkern. Und er ist dabei, es zusammenzufügen. In Schritt für Schritt, Person für Person, in der Menschen wiedergeboren werden, in der Beziehung zu Christus, kommen sie auch in diese Beziehung zu diesem Volk hinein. Und selbst wenn sie mit anderen bisher gar nichts zu tun haben wollten, sie gehören jetzt einfach dazu. Also ob du willst oder nicht, ja, du bist Teil dieser Einheit. Da ist eine Realität, eine neue Realität entstanden durch Christus. Und er ruft uns jetzt, diese Realität auszuleben, sie zu gestalten. Er ruft uns nicht, und das wissen viele von euch schon, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder klar haben. Er ruft uns nicht, diese Realität erst herzustellen, sondern er ruft uns, das zu leben, was er schon längst getan hat. Also wir gehören schon zusammen, auch wenn wir uns nicht so benehmen sollten. Ja, gehören wir trotzdem zusammen. Ich spreche nachher noch über die Konsequenzen, die das hat. Aber ich spreche hier über den Grund der Einheit. Der Grund der Einheit ist nicht dein Verhalten, sondern der Grund der Einheit ist der, dass Christus sie begründet hat. Und hat sie letztlich begründet mit seinem eigenen Blut. Und so ein bisschen formelhaft bringt er das dann auf den Punkt. Ein Leib, ein Geist. Und durch den einen Geist gibt es den einen Leib. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, Jesus Christus, ein Glaube, der daraus folgt, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, hier ist dieser dreieinige Gott. Ja, Vers 4, ein Geist. Vers 5, ein Herr, Kyrios, das ist Jesus. Vers 6, ein Gott und Vater. Und dieser dreieinige Gott, der lebt Einheit und er lebt Vielfalt, er lebt Gemeinschaft von Ewigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht identisch, aber sie sind in totaler Einheit. Und sie leben in Liebe, sie leben in Gemeinschaft miteinander. Bevor irgendwelche Menschen da waren, hat Gott schon Gemeinschaft gelebt. Bevor es Engel gab oder Menschen oder sonst irgendwen, weil er in sich schon Gemeinschaft ist und Einheit in Vielfalt ist. Und so wie er das lebt, so sollen wir das auch leben. Das klingt steil, ist es auch, aber es ist das, was Jesus selbst sagt. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, sagt Jesus zu den Jüngern, zu uns. Lebt in dieser Liebe. Und umgekehrt, wir sollen einander so lieben, wie der Vater den Sohn liebt. Also Jesus selbst stellt uns diese Gemeinschaft in der Dreieinigkeit vor Augen und sagt, in diese Gemeinschaft, das ist total abgefahren, wenn man darüber nachdenkt, in diese Gemeinschaft nehme ich euch jetzt mit rein. Kennst du das, wenn da ist eine Gruppe von Freunden, die sind schon ewig befreundet und du kommst damit dazu. Sag, wir gehen zusammen weg und so willst du nicht auch kommen. Und du merkst sofort, okay, das geht jetzt hier schon seit Jahrzehnten möglicherweise und ich bin jetzt hier der Neue. Und irgendwie, ich verstehe diese ganzen Insider-Witze nicht von denen und ich habe die ganzen Storys nicht drauf. Und das kann sehr komisch sein. So, fünftes Rad am Wagen oder so. Irgendwie passe ich hier nicht rein. Macht ihr das mal unter euch. Das ist manchmal ist eine Gefahr, wenn eine Gemeinde so wird oder eine Kleingruppe übrigens oder so. Ne? Dann kommt jemand Neues rein und denkt, okay, nee, die können schon alle hier gegenseitig ihre Sätze zu Ende sagen. Die brauchen mich hier nicht. Aber die Dreieinigkeit, die ist nun wirklich schon eine Ewigkeit zusammen unterwegs, die nimmt dich mit rein. Und die nimmt mich mit rein. Und wir fühlen uns dann nicht komisch, sondern herrlich, weil er uns verherrlicht. Ja, er nimmt uns da mit rein. So, und daraus folgt jetzt, auf dieser Grundlage, ist jetzt die Herausforderung, die Ermahnung sogar von Paulus, weil das Wort für Ermahnung ist immer auch gleichzeitig das Wort für Ermutigung im Griechischen, dass wir das auch ausleben. Dass wir in dieser Berufung leben. Dass wir auf dieser Grundlage eben miteinander leben. Und wir werden das nur leben, wenn wir ganz nah an ihm dran sind. Weil es eine Berufung in Christus ist zur Einheit. Und er führt jetzt hier einige Eigenschaften auf, die ich gar nicht jetzt ausführlich euch auslegen werde. Also er spricht von fünf Dingen hier. Demut, Sanftmut, Geduld, Liebe. Einigkeit, der Frieden. Ja, so sollen wir miteinander unterwegs sein. Und das sind alles Eigenschaften, die Christus widerspiegeln. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ja, wenn wir ihm ähnlicher werden, dann kommen wir einander auch näher. Und wir sind gerufen, diese Einigkeit zu leben. Kannst du fragen, ja, wo eigentlich? Auf allen Ebenen. Also das ist die Begegnung mit einer Schwester, mit einem Bruder, 1:1. Das ist die Begegnung in einer kleinen Gruppe oder in einer größeren Gruppe in der Gemeinde vor Ort. Das ist auch in der Gemeinde Jesu hier in dieser Stadt, wo wir zusammengehören. Ja, es bezieht sich nicht nur auf jetzt hier die Ansgar-Kirche oder aus welcher Gemeinde du kommst, sondern natürlich auf die Kinder Gottes, auf die Familie Gottes in Marburg und in der Region. Und dann auch die größeren regionalen Ebenen, auch der weltweite Leib Christi, da stehen wir zusammen. Ich kann nicht sagen, wir haben eine super Einheit in unserer Gemeinde, aber was unseren Geschwistern in anderen Teilen der Welt passiert, ist uns egal. Oder umgekehrt, ja, du trägst die Last der Welt auf deinen Schultern, man weiß alles genau, wie es verfolgten Christen in Myanmar geht, aber lebst nicht in Beziehung vor Ort. Das funktioniert auch nicht. Also kann man machen, aber ist nicht das, wozu Jesus uns hier ruft. Sondern er stellt uns in diese Einheit, und ich habe es schon gesagt, ob das verschiedene Generationen sind, ob das verschiedene theologische Prägungen sind, die wir mitbringen, ob das verschiedene Finanzkraft ist, ob das unterschiedliche Herkunft ist, aus anderen Kulturen, und so weiter. Wir sind eine Gemeinde. Das ist unsere Berufung. Und wie leben wir das? Paulus nennt hier ein paar Schlagworte, wie gesagt, Demut. Also die Demut, die schaut nicht auf den eigenen Verdienst. Oder die Sanftmut, die schaut nicht auf die eigenen Rechte. Ja, ich kenne meine Rechte, ich muss hier zum Zuge kommen. Nein, ich kann auch mal hier dem anderen Luft geben. Ich will nur ein paar Stichworte nennen, die in die praktische Umsetzung führen, die so ein bisschen aus sich speisen aus diesen Eigenschaften, aber versuchen es ein bisschen konkret zu machen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, an dem du weiter beten, denken, Schritte gehen kannst. Und sonst bete für uns, dass wir das hinkriegen, wenn das für dich schon klar ist. Also das Erste ist nochmal, das ist habe ich eigentlich schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, die Einheit ist schon da. Ja, die hat Christus geschaffen, die schaffst du nicht. Das hat jetzt aber noch eine weitere Konsequenz. Diese Einheit hängt auch nicht von deiner Zustimmung ab. Oder von deiner Wahl. Kennt ihr das aus dem Sportunterricht, wenn man so Mannschaften wählt? Ja, das ist hat mich so eines meiner kindlichen Traumata, wenn ich immer der Letzte war auf der Bank oder so. Aber da entscheiden dann eben Einzelne, die da auserwählt wurden, das zu tun, wer jetzt in ihrer Gang sein kann oder in ihrem Team oder so. So funktioniert das hier nicht. Das heißt, okay, wir wollen in Einheit leben und dich, ich zeige jetzt extra auf keine echten Personen, hätte ich gerne dabei. Und die anderen, ja, könnt ihr vielleicht woanders auch mal nochmal gucken. So. Nein, wer zu Christus gehört, der gehört zu meiner Familie. Ja, wer war das? Hartmut Steeb, der jahrzehntelang Generalsekretär war von der Evangelischen Allianz, hat gesagt, ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Ist irgendwie logisch, wenn man so durchdenkt, aber wir leben manchmal so, als ginge es auch anders. Ich sage, nee, die hätte ich aber jetzt nicht so gerne dabei. Manche lesen irgendwelche Erweckungsgeschichten aus anderen Erdteilen. Ja, da sind alle Christen zusammengekommen, haben zusammen gebetet und gepowert. Und dann sage ich, ja, können wir hier auch machen, aber vielleicht gefallen dir dann die Christen nicht, mit denen du da zusammen beten sollst. Das ist ja okay, das sind aber die, die Gott hier hingestellt hat. Also ich kann mir das nicht aussuchen, mit wem ich da die Einheit lebe. Sondern das sind die, die der Vater im Himmel gerettet hat. Ich finde das auch andererseits wieder entlastend, ja, dass ich da nicht derjenige bin, der die aussucht und du auch nicht, sondern ja, das sind die, mit denen Gott uns eben zusammengestellt hat. Wenn ich in Einheit leben will, das ist jetzt so unter Überschrift Demut vielleicht, gibt es manchmal inhaltlich ja auch Schwierigkeiten. Wir haben unterschiedliche geistliche Erkenntnis, andere Dinge, die wir wahrnehmen und so weiter, auch theologische Überzeugung, andere politische Überzeugung, sonst was. Einfach hilfreicher Gedanke. Also es ist, und wir sind angewiesen auch in Gottes Wort, ja, an dem festzuhalten, was wir empfangen haben und was wir glauben und so weiter. Das ist alles wichtig. Nur ich würde einfach mal diesen Satz da reinstellen, der andere könnte Recht haben. Ja? Also du bist in einem Konflikt vielleicht, auch vielleicht sogar in einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Ja, okay, vielleicht hat der andere, also ne, klar, sei überzeugt von dem, wovon du überzeugt bist. Aber lass doch den Gedanken zu, dass du dich auch irren könntest und dass der andere Recht haben könnte. Und wenn nicht zu 100%, dann dass er mindestens vielleicht Anteile reinbringt, die du noch nicht gesehen hast. Ich erlebe das manchmal, dass Leute dann sofort so auf Abwehr schalten. Und da verhindern wir, dass wir was lernen, wenn wir so schon sofort abschalten. Ich sage, ja, ich weiß ja schon, was der sonst so denkt, da hat er mir jetzt sowieso nichts Sinnvolles zu sagen. Ja, wer weiß. Ich habe da manchmal gestaunt, ja, wo ich neue Einsichten auch gewonnen habe von Leuten, wo ich vielleicht erstmal nicht damit gerechnet hätte. Der andere könnte Recht haben. Dann, da hatte ich ein interessantes Gespräch gestern, lass uns das zu einer Angewohnheit machen, bis zum Erweis des Gegenteils will ich meinem Gegenüber gute Absichten unterstellen. Ja? Bis zum Erweis des Gegenteils will ich dem anderen gute Absichten unterstellen. Und das gilt allzumal hier, also innerhalb der christlichen Gemeinde. Wenn dir nachts irgendwo in einer dunklen Gasse einer mit einem Baseballschläger begegnet, vielleicht nicht erstmal gute Absichten unterstellen. Aber ich spreche jetzt von der Gemeinschaft unter Christen. Ja? Wenn da einer mit einem Baseballschläger kommt, okay, vielleicht will der Baseball spielen. Also, wir verhalten uns unterschiedlich. Wir sind auch noch aus verschiedenen Kulturen hier zusammen. Und da tun wir unterschiedliche Dinge und deuten sie ganz unterschiedlich. Also, wir hatten gestern das Gespräch, ging es ums Thema Zeit in verschiedenen Kulturen. Da bin ich jetzt ein unverdächtiger Kandidat. Also hier ist es so, du bist verabredet mit einer Person, ja, ich will die Svenja besuchen und dann kommt der Kai bei mir, plötzlich steht vor der Haustür. Übliches Verhalten, erlerntes Verhalten in unserer Kultur wäre, dass ich ihm sage, tut mir leid, ich bin jetzt, warum kommst du überhaupt unangemeldet, ich habe den verabredet, so tschüss, ich muss jetzt weg. Ja, wäre auch, und das würde die Svenja so erwarten und so macht man das halt. In vielen anderen Kulturen ist es so, oder Kai steht vor der Tür. Ja, den kann ich nicht einfach wegschicken, den bitte ich erstmal rein, dann koche ich ihm einen Kaffee, dann schlachte ich noch ein Schaf oder mache sonst irgendwas und komme fünf Stunden später bei der Svenja vorbei. Und die findet das völlig normal. Ich sage, ja, da kam Besuch, ja klar, dann ist das so. So, aber merkt ihr, das sind ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir, wenn wir eine bestimmte kulturelle Prägung haben, ganz unterschiedlich deuten. Okay, wenn ich jetzt dem jemand sage, nee, tut mir leid, ich habe einen Termin, ich muss weg. In manchen Kulturen heißt das, ja okay, der ist verantwortlich, der nimmt seine Termine ordentlich wahr. Woanders heißt das, der ist herzlos und nicht gastfreundlich. Ja, und das Gleiche auf der anderen Seite. Ja, ich komme 5 Stunden später, ich bin dem wohl nicht wichtig. Oder, ja klar, der ist ein gastfreundlicher, großzügiger Mensch. Also, da gibt es Verhaltensweisen, die wir irgendwie deuten. Und wir müssen einander kennenlernen, um zu verstehen, okay, warum handelst du jetzt so? Und nicht sofort sagen, aha, das ist wahrscheinlich ein unmoralischer Mensch. Ne, der Pastor hat ein Bier in der Hand, ist in Deutschland in den meisten Gemeinden halbwegs okay, wenn es das erste oder zweite Bier ist auf jeden Fall. In anderen Kulturen ist das ein Widerspruch in sich. Oder da kann kein ordentlicher Pastor sein oder so. Ne, was verbinde ich damit, was der andere tut? Lass uns da lernen. Ich glaube, da können wir viel, viel gewinnen. Und ich gehe noch eine Stufe tiefer. Der Mensch, dem ich begegne, spiegelt etwas wider vom Wesen Gottes. Er spiegelt etwas wider vom Charakter Gottes. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, da werden wir später in Epheser 4 noch drüber reden, die spiegeln jeweils etwas wider vom Wesen Gottes. Also da ist dann der fünffältige Dienst, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die spiegeln etwas vom Dienst Christi wider. Und das, du trägst etwas davon in dir. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen und der Geist Gottes wirkt in dir. Und da, du wirst einen anderen Aspekt davon haben als ich. Aber wenn ich jetzt nur das anerkenne, was ich halt auch selber trage und was ich selber okay finde und normal finde, weil wie man selber ist, das ist ja immer normal, ne? Und die anderen sind halt komisch. Aber da verpasse ich das, was Gott in dich reingelegt hat. Und ich, vielleicht bin ich ein sehr genauer Mensch, das ist jetzt nur ein Beispiel, und sehr akribisch. Und das spiegelt etwas vom Schöpfer wider. Wenn du die Schöpfung anguckst, da ist viel Liebe zum Detail. Und jemand anders, der ist sehr großzügig und macht vielleicht eher so die großen Linien. Und das spiegelt auch was vom Schöpfer wider. Und als Menschen kriegen wir das nicht alles unter einen Hut, was der Schöpfer unter einen Hut kriegt. Aber wir können einander da bereichern, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir das zulassen. Sagen, wow, was für ein wunderbares Geschöpf Gottes. Und der hat da Aspekte in seinem Charakter und in seinen Gaben, die habe ich überhaupt nicht. Und ich will lernen, die zu feiern. Auch wenn die mir erstmal nicht so nah sind. Also manche feiere ich sofort, weil das dem entspricht, was ich sowieso gut finde. Und andere, das muss ich ein bisschen lernen. Ja? Und nochmal, das zu leben, ist eben eine Herausforderung. Sonst brauchte Paulus uns ja auch nicht hier herausfordern. Ne? Es wäre viel einfacher, wenn wir uns alle viel ähnlicher wären. Also in manchen Sachen auch dann nicht wahrscheinlich. Ne? Also manchmal hat man so Freunde, die sehr ähnlich sind und dann geht man dauernd sich auf den Keks oder Geschwister oder so, weil man sich zu ähnlich ist. Aber so, es fällt einem leichter mit Leuten, die kulturell und charakterlich und so ähnlicher sind. Deshalb sind viele Gemeinden auch so, dass dann lauter Leute zusammen sind, die sich sehr ähnlich sind. Weil du halt auf eine bestimmte Weise irgendwie doch am besten bist, damit du hier gut ankommst. Und je bunter und je vielfältiger das wird, desto anstrengender wird das an manchen Stellen. Nur genau dazu hat Gott uns berufen, in dieser Vielfalt zu leben. Amen. Und übrigens, wir sind auch berufen dazu, ein übernatürliches Leben zu führen. Und zu sagen, okay, natürlicherweise gleich und gleich gesellt sich gern. Okay, mag ja sein, aber wir sind ja nicht zu einem natürlichen Leben, sondern zu einem übernatürlichen Leben berufen, wo wir mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen sind. Und wir haben so ein bisschen damit angefangen als Gemeinde und ich glaube, Gott will da noch viel mehr tun. Und das wird übrigens ein Zeugnis sein in dieser Welt. Sagen, wir sind nicht nur Menschen, die sich vielleicht auch noch um andere kümmern, die anders sind, aber die sollen bitte da bleiben, wo sie sind, sondern wir sind tatsächlich eine Gemeinschaft miteinander. Das wird wahrgenommen werden. Wir sind herausgefordert, in diesem Leben zu leben, in diesem Leben von Einheit. Und nochmal, das ist nicht was, was automatisch passiert. Sonst bräuchte Paul, ne? Sonst bräuchte er das hier gar nicht schreiben, bräuchte ich euch das nicht erzählen. Das macht er ja eh. Und das ist umkämpft. Und wir müssen uns, das ist, auch wenn du es schon mal gelebt hast, ist es umkämpft, dass du da drin bleibst. Und ich will so ein bisschen schauen, wie ging das hier eigentlich weiter mit den Ephesern? Epheser 1, Vers 15, da wo Paulus ins Gebet geht für diese Gemeinde, schreibt er, Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. Und so weiter. Und dann kommt das Gebet. Also da ist Glaube zu Christus und da ist Liebe zu allen Heiligen. Und alle Heiligen, also alle Christen, ne, beschreibt er dann ausführlicher, dass das eben diese Heiligen aus den verschiedenen Gruppen, Juden, Nichtjuden, verschiedene Völker und so weiter sind. Die Gemeinde in Ephesus, die taucht ja später in der Bibel nochmal auf. Wir spulen 30, 40 Jahre vor und landen in der Johannes-Offenbarung. Da sind am Anfang diese 7 Sendschreiben, Briefe, die ja durch den Johannes als Propheten Jesus eigentlich an 7 verschiedene Gemeinden schreibt. Und das ist jeweils so eine geistliche Diagnose und auch Herausforderung für diese Gemeinden. Und da kommt auch die Gemeinde in Ephesus wieder vor. Und denen schreibt, oder lässt Jesus schreiben: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meinen Namen willen die Last getragen, bist nicht müde geworden. Ich habe gehört von eurem Glauben an Jesus Christus. Da sind die dran geblieben. Das haben die durchgezogen, auch gegen Widerstände, auch gegen Verfolgung, auch gegen Irrlehren. Haben sie am Glauben ganz klar festgehalten. Und darin sind sie vorbildlich. Und dann geht es weiter, da geht es wieder um die Liebe. Ja, ihr habt das im Ohr. Und eure Liebe zu allen Heiligen. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Diese Liebe, die die Gemeinde ausgezeichnet hat, zu allen Heiligen, zu Menschen aus den verschiedensten Hintergründen, Gruppen, Prägungen, die scheint irgendwo auf dem Weg verschütt gegangen zu sein. Oder sie haben sie verlassen oder sie wird schwächer. Und das ist dramatisch. Und Jesus sagt hier nicht, naja, klar, man kann das nicht immer so beibehalten, so wie man frisch verliebt ist oder so. Das ist ja normal, dass man dann so ein bisschen abgeklärt wird. Er sagt, denke daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Also das ist eine ernste Sache. Das ist ja in dieser Liebe festhalten. Ich glaube, dass es hier vielleicht auch um die Liebe zu Jesus geht, aber diese Treue ist ja da, dass sie sein Evangelium festhalten, weiter. Ich glaube, hier ist ganz stark diese Liebe untereinander gemeint. Und da ist die Herausforderung von Jesus. Er sagt auch nicht so, der Zug ist abgefahren, Leute. Könnt ihr jetzt eh vergessen, das ist jetzt der Abschiedsbrief. Sondern er sagt, ihr müsst jetzt hier in Schritte gehen. Komm doch zurück zu dieser Liebe. Findet sie neu füreinander. Lasst euch neu, lest nochmal diesen Brief damals von Paulus. Wie war das mit der Geduld und der Sanftmut und einander ertragen in Liebe? Ja, das ist das. Manchmal muss man das. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein. Aber dazu seid ihr gerufen. Und dazu sind wir gerufen. Das ist keine Predigt, weil ich denke, es ist alles ganz fürchterlich und es geht alles gerade in den Bach runter. Aber lass uns rufen, lass uns diesen Ruf hören in die Liebe Christi hinein. Miteinander, mit denen, die Gott dazu bringt. Und ich habe das am Anfang gesagt, es ist eine Herausforderung in diesem Jahr, zusammenzustehen, wenn du beim Zusammenstehen immer einen Zollstock dabei haben musst. Ob jetzt das, ne? Und so. Da haben wir uns zum Teil auch vereinzelt. Und manchen ist es vielleicht auch gar nicht so aufgefallen oder sie haben es gar nicht so vermisst. Und manchen wissen wir gar nicht. Wir versuchen, Kontakt zu halten, Leute anzusprechen. Ich höre es aus anderen Gemeinden. Man weiß gar nicht, wo alle sind. So. Und Jesus ruft uns, dass wir zusammenstehen in Einheit. Da, wo das räumlich geht, ist das prima. Da, wo es nicht räumlich geht, aber doch im Geist und im Auftrag zusammenzustehen in Einheit. In der Liebe zu allen Heiligen. Dass wir uns da in dem Sinne zueinander stellen. übrigens auch zu den Geschwistern in Gemeinden um uns herum. Ja, das ist nicht nur die eine Gemeinde. Und dass wir gemeinsam neue Schritte gehen. Und mir ist das sehr wichtig. Wir haben viel Zeit damit verbracht, erstmal irgendwie zu gucken, wie kommen wir denn jetzt hier voran? Können wir irgendwie Gottesdienste feiern, online, offline und so weiter? Und da haben wir viel gelernt und das ist auch cool. Aber wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist nicht auf Pause. Sagen, okay, macht zu Jüngern alle Völker, außer im Jahr 2020, weil da habt ihr andere Probleme. Steht da nicht, ne? Und dass wir da weiter gucken, wie können wir Formen finden, wie können wir Wege finden, zueinander, zu anderen Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Seine Liebe weiterzugeben, gemeinsam weiterzugehen, gemeinsam Jesus zu folgen, meinetwegen mit Sicherheitsabstand, und gemeinsam andere in die Nachfolge mit Jesus reinzunehmen. In seiner Liebe, durch seinen Geist. Und Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns rufst. Und dass du auch immer wieder rufst. Dass du nicht sagst, ich habe dir das jetzt dreimal gesagt und wenn sie es jetzt noch nicht kapiert haben, sondern du bist geduldig. Du bist sanftmütig, du bist demütig. Du gehst uns auch darin voran. Und ich danke dir für meine Brüder und für meine Schwestern. Für die, die mir ganz nah sind, räumlich und im Denken und in der Art, wie sie glauben. Und für die, die mir eher fremd sind. Aber ich danke dir, dass wir deine Gemeinde sind. Wir danken dir, dass du uns zusammengestellt hast. Und diesem Ruf wollen wir folgen. Dir wollen wir miteinander folgen. Danke, Herr. Bitte, dass du diese Einheit segnest und stärkst unter uns. Und dass du jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns zu Boten, zu Agenten dieser Einheit, dieser Liebe, dieser Demut, dieser Geduld machst. Dass wir so miteinander umgehen, dass wir andere ermutigen, so miteinander umzugehen. Dass wir so mit Menschen umgehen, die neu dazukommen. Und dass wir darin ein Zeugnis sind, dass wir darin dich widerspiegeln. Danke, Jesus, dass du es bist, der diese Einheit gestiftet hat und der sie wirkt. Danke, Heiliger Geist, dass du der bist, der uns zusammenbindet. Und danke, Vater, dass du der bist, auf den wir zugehen. Gemeinsam. Amen.